Jetzt ist besser, ja? Guten Morgen jetzt auch. Vielleicht an dem Livestream, die er nicht gehört hat, ist ein bisschen laut, ja, ist halt. Genau, wollte ich auch nochmal von meiner Seite im Namen unseres Herrn Jesus Christus alle grüßen. Und zu Beginn bete ich nochmal kurz mit uns. Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt auch danken, Herr, für die Lieder, die wir gesungen haben, für dein Wort am Anfang. Wir danken dir, Herr, dass du im Mittelpunkt stehst, Herr, und das wollen wir auch dich heute setzen, Herr, dass du, Herr, zu uns sprichst, dass dein Wort reichlich, Herr, ausgeht, Herr, und dass du, Herr, die Ehre bekommst, Herr, dass wir dich loben und preisen, Herr, und dass wir von deinem Wort lernen und dafür im Glauben wachsen. Amen. Ja, wir haben das Thema gehört, am Anfang etwas, heute geht es, ich habe das Thema heute betitelt mit geistlich Leben im Hinblick auf das Ziel. Vielleicht kann man ein bisschen noch leiser machen, das halt noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es auch für euch halt. Genau, geistlich Leben im Hinblick auf das Ziel. Alexander hat schon am Anfang gesagt, im Hinblick auf den Himmel, denn das sollte unser Ziel sein, für jeden Menschen eigentlich. Für jeden Menschen sollte das Ziel sein, die Herrlichkeit Jesu Christi im Himmel, dass wir darin uns hinarbeiten. Und ich möchte ein paar Gedanken mit uns teilen heute, wie wir unser Leben geistlich leben können, bis wir den Himmel erlangen, die Menschen und wie das geht überhaupt. Und dazu habe ich ein paar Gedanken. Also geistlich leben, heute geht es um die Geistlichkeit, kann man so sagen. Und auch wenn die Menschheit momentan etwas von Unmoral und Gottlosigkeit geprägt wird, dafür sind wir da als Salz und Licht für die Erde, dass wir den Menschen die wahre Botschaft, die frohe Botschaft weitergeben und leuchten da. Und wir sollen uns nicht entmutigen. Im 1. Thessalonicher Brief lesen wir, wo Paulus sagt zu den Thessalonichern, sie sollen sich trösten einander mit diesen Worten, dass der Herr bald wiederkommt. Wir sollen uns trösten, dass auch wenn die Zeit vielleicht momentan schlimm ist, es soll noch schlimmer werden. Und wir sollen uns aber nicht davon entmutigen, sondern trösten lassen mit diesen Worten. Ja. Und heute geht es dann um den geistlichen Menschen erstmal und danach geht es um das geistliche Leben, das dieser Mensch führen kann. Ja, was ist überhaupt der geistliche Mensch? Jemand, der sich nicht mit der Bibel auskennt, kann vielleicht sagen, es gibt viele verschiedene Geister auf der Welt, es gibt viele verschiedene Religionen, kann man so sagen. Aber in der Bibel lesen wir, wie Paulus im 1. Korinther 10, Vers 20 sagt, dass wenn man den Götzen opfert, ist es so wie, als ob man Dämonen opfert. Ja, im Hintergrund, ob es die Religion ist, ob es Buddhismus ist, der Islam, man opfert Dämonen und die dem Satan angehören dahinter. Und alles ist nichtig und vom natürlichen Menschen sozusagen geehrt. Und da ist, ob es jetzt vielleicht, heutzutage ist es ja sehr modern, dass man sagt, schau auf dein inneres Ich. Dann Hauptsache dein inneres Ich geht dir gut, dass du gute Gefühle hast und so weiter. Und das ist nicht biblisch, hat einen bösen Geist. Und wir wollen uns heute aber konzentrieren auf Gottes Geist, Gottes Geist, der in die Menschen wohnen kann, wohnen möchte. Und das geht nur, wenn derjenige Mensch eine Wiedergeburt erlangt. Wie Johannes 3 sagt, da spricht der Herr Jesus zu Nikodemus: Wer nicht wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes nicht erben. Und der wiedergeborene Mensch bekommt den Geist Gottes und ist eine neue Schöpfung. Das lesen wir in 2. Korinther 5. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Er ist dann der Tempel, wo der Heilige Geist dann in ihm wohnt. Er kann sich dann als Sohn oder Tochter Gottes bezeichnen. Und allein nach dieser Wiedergeburt, dann ist der Mensch nicht mehr natürlich oder fleischlich oder sündig, sondern er ist geistlich geworden. Er hat seine sündige Natur gelassen, er hat den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn angenommen. In der Bibel lesen wir auch, dass allein mit dem Geist Gottes kann man Jesus als seinen Herrn bezeugen. Ja, man kann entweder Jesus als seinen Herrn bezeugen oder Satan. Es gibt nur diese zwei Optionen, die hatten wir auch letzte Wochen gehört, man kann entweder des einen Knecht sein oder des anderen. Und wir wollen natürlich Knechte Jesu sein. unter seiner Herrschaft, dass er unser Herr ist. Denn es ist gut, es ist das Einzige, was Sinn macht im Leben. Und so kann man geistlich leben. Natürlich muss man auch umkehren. Das betrifft auch diese Umkehr, die nicht nur eine neutestamentliche Lehre ist. Sogar in der ganzen Bibel seit dem Sündenfall redet Gott zu den Menschen, dass sie sich umkehren sollen. Ob es später war mit dem Volk Israel, der Gerechte soll umkehren, das ist auch eine zentrale Botschaft der Bibel. Umkehren und seine Sünden bekennen. Und so kann man Jesus Christus als seinen Herrn nennen und sein, ja. Sein und ja, das wollen wir auch heute etwas schauen. Schauen, was der Herr uns zu sagen hat. Ich habe noch so als Vergleich noch eine Stelle, müssen die nicht aufschlagen, aus 2. Korinther 3, Vers 18. Da sagt auch Paulus in den Korinthern, dass es wie ein Spiegel ist, wenn man den Herrn hat. Man sieht den Herrn an und man wird zu Jesus Christus ähnlicher. Wir schauen uns wie in einem Spiegel an. Und das ist die zentrale Botschaft der Bibel, dass wir vom Fleisch errettet werden können durch das Blut Jesu Christi und ein Leben nach dem Geist führen kann, mit Gottes Geist. Also das ist der geistliche Mensch, so wird er geistlich, so kann ein Mensch geistlich werden. Und wenn er das tut, wenn er diese Umkehr stattgefunden hat und Jesus als seinen Herrn angenommen hat, dann hat er auch ein Ergebnis davon. Das Ergebnis, das möchten wir jetzt als erste Stelle jetzt ausführlich lesen, aus Galater 5, das ist die Frucht des Geistes, also das Ergebnis des Geistes, was der Gottesgeist als Ergebnis gibt. Und das können der Mensch nicht aus sich selbst, wie wir auch gehört haben. Der Mensch kann das nicht aus sich selbst gut sein, weil das menschliche Herz böse ist, sondern das gibt Gottesgeist. Und zum Zusammenhang wegen lesen wir noch die Verse davor, wo es um den natürlichen Mensch geht. Bevor er den Gottesgeist bekommt, welche Eigenschaften ihm prägen. Ich lese ab Vers 19, Galater Kapitel 5. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also nach einer Wiedergeburt kann man das Reich Gottes erben, aber die Menschen, die diese Dinge bewusst tun und keine Reue empfinden, auch ein Mensch, der den Geist Gottes hat, kann diese Dinge mal tun, aber empfindet Reue. Er bekennt seine Sünden immer wieder und macht ihn nicht einfach so, da lebt in Sünde. Sondern der natürliche Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, ist in diesen Sachen drin und tut sie und empfindet keine Reue, weil er den Geist Gottes nicht hat. Aber wenn er den Geist Gottes hat, dann gilt ab jetzt ab Vers 22, hat er diese Frucht des Geistes, das Ergebnis davon. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Also gegen solche Dinge, die kommen vom Geist her. Es gibt kein Gesetz, dass man die macht. Das ist das Ergebnis des Geistes. Alle das, nicht einzeln davon. Und danach noch ab Vers 24. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also wir gehören dann Christus an, wenn wir den Geist Gottes haben. Wir haben das Fleisch gekreuzigt, wie der Herr Jesus am Kreuz unsere Schuld trug. Wir sind damit auferstanden. Und das ist das neue Leben. Und dann haben wir den Geist Gottes, den Heiligen Geist. Und da wollen wir auch wandeln, wenn man den Geist Gottes hat. So wollen wir jetzt nun auch schauen, was das Wandeln im Geist heißt. Im Konkret, ich habe ein paar Beispiele. Es gibt natürlich ganz viele Beispiele in der Schrift, wie man geistlich lebt. Ich habe ein paar Gedanken mitgebracht als zweiten Punkt sozusagen, wie dieses geistliche Leben zu führen ist, dieser geistliche Wandel. Und wir kennen das ja auch aus der Schrift. Ich lese erstmal dazu, was man tun soll zuallererst. Schlagen wir zusammen alle auf. 1. Petrus 2, Vers 2. Es ist zu vergleichen mit einem neugeborenen Kind. Das neugeborene Kind braucht auch erstmal Milch, und da anhand dieser Milch soll er sich orientieren, das neugeborene Kind. Babys heutzutage brauchen ja auch neugeborene Milch, oder wenn das nicht geht, habe ich gehört, es gibt sowas wie Baby Vita, ja, oder HIP, heißt das so? Ja, glaube ich. Aber wir wollen mal sehen, was das Wort Gottes sagt, was der Neugeborene mit dem Geist Gottes dann macht. Und nicht nur der, sondern jeder Geistliche, wie jeder Mensch in Christus. 1. Petrus 2, in Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Ja, ich will dem betonen etwas, die unverfälschte Milch, ist, wie wichtig es ist, dass die Milch, die nicht nur der neue Bekehrte, der neue Mensch in Christus bekommt, soll eine gesunde Lehre haben. Ja, eine unverfälschte Lehre, die ist wichtig, damit er nicht abirrt. Es ist wichtig, dass er in der gesunden Lehre bleibt, nicht abirrt, so wie das Baby die gesunde Milch am Anfang braucht zum Wachsen, braucht auch ein Mensch die gesunde Lehre. Wir lesen im 2. Timotheus, dass in der letzten Zeit, wie heute zum Beispiel, die Menschen nicht mehr die gesunde Lehre hören wollen. Die haben das Kitzel denen in den Ohren, kann man so sagen. Aber der Mensch, der neue Mensch, der muss diese unverfälschte Milch bekommen. Also diese Milch, die Lehre, das Wort Gottes, der muss da wachsen und die muss eine gesunde Lehre sein. Eine gesunde Lehre, die kein Irrtum drin hat. Das fängt vielleicht an mit einer guten Bibelübersetzung. Da hören wir ja oft vielleicht, dass wir, wenn jemand neu im Glauben ist, der soll eine einfache Übersetzung oder sogar Übertragung wie vielleicht Hoffnung für alle lesen, damit er das besser versteht. Aber haben wir da nicht mangelndes Vertrauen, dass wir nicht den Geist Gottes lassen, dass er zeigt doch das Wort Gottes aus. Er legt es aus. Wieso wollen wir dann noch menschlich sein und sagen, lies das lieber am Anfang, damit du es besser verstehst. Aber kann nicht sogar der Neubekehrte den Urtext lesen und der Geist Gottes zeigt ihm das dann? Deswegen eine Ermutigung, nicht nur für Neue im Glauben, eine urtextgenaue Übersetzung zu nehmen, wo das Wort Gottes unverfälscht ist, ja? So nah am Urtext drin. Und der neue Mensch, der muss nicht am Anfang vielleicht schwierige theologische Bücher lesen, die vielleicht systematische Theologie, wenn man das überhaupt lesen muss. Er braucht die gesunde Nahrung, er braucht die Bibel, das Wort Gottes, die vier Säulen des Glaubens, ja, wie es die ersten Christen gemacht haben, Gemeinschaft, Bibel lesen, Gebet, Brot brechen. Und er ist nicht mehr gekennzeichnet von der alten, sündigen Natur. Er ist gekennzeichnet von dem neuen Leben in Christus. Und Paulus gibt noch ein gutes Beispiel, dass es, wie es danach gehen soll. Der erste Gläubige braucht erstmal die Milch, aber das soll nicht da stehen bleiben. Ja, nach der Milch soll es ja weitergehen. Und schlagen wir zusammen nochmal auf. 1. Korinther 3, da spricht Paulus etwas kritisch zu den Korinthern, wie wir das auch kennen. 1. Korinther 3, Abvers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Denn ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch ist, seid ihr nicht da fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Ja, am Anfang sehen wir ja, Paulus spricht ja, es ist normal, der neue Mensch braucht ja Milch. Es ist ja normal, dass er Milch, also die Anfangsnahrung, so wie ein Neuer im Christus braucht die Anfangsnahrung. Aber da soll er ein Wachstum geben. Das Baby bleibt ja auch nicht für immer klein, das wächst. Und irgendwann braucht es nicht nur Milch, dann kann es auch was anderes haben. Ja, feste Speise. Und diese feste Speise brauchen wir auch. Dann wird es sonst nur die Milch, das ist dann nicht gut, dann ist es dann schlecht, wenn man nur die Anfangsmilch hat. Und wir sehen, wie Paulus den Ton wechselt ab der Hälfte des Vers und Vers 2, wo er erstmal das kein Problem war, dass sie Milch brauchten. Aber dann sagt er, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Und jetzt, ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Das heißt, auch jetzt nach so langer Zeit, man geht ungefähr aus, dass es nach 5 Jahren ungefähr ist, wo er nochmal sie anschreibt, wo sie nach 5 Jahren gewachsen sein sollten im Wort, in Christus, im Glauben. Aber sie sind immer noch fleischlich, also haben noch diese Züge vom alten Leben. Die Eifersucht, Zietracht und waren noch fleischlich, sind vielleicht noch parteiisch, sind vielleicht im einen, den Apollos, kennen wir vielleicht heute auch, ja. Einer mag den einen Theologen, einer den anderen. Und sollen wir aber nicht, wie Paulus auch danach sagt, diesen Christus gefallen, nicht sagen, was der eine Theologe vielleicht sagt, das ist absolut richtig. Denn die absolute Wahrheit ist nur bei Jesus Christus. Natürlich gibt es auch große Männer Gottes auch jetzt unter uns, aber wir sollen uns nicht parteien. Nur so als Beispiel, wie es dann weitergehen soll, ja? Wie es dann weitergehen soll. Und dieser geistliche Mensch hat dann diesen Wachstum, ja? Er bleibt nicht stehen im Glauben. Er wächst in der Heiligung. Da können wir auch nochmal zusammen aufschlagen. Nochmal zum 1. Petrus zurück. 1. Petrus 1, 14 bis 16. Wie das dieses Wachstum in der Heiligung geschieht. Was man dann zu tun muss, wenn man jetzt 1. Petrus 1, Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher, also im alten Leben, in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt ihr auch heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ja, heilig sein ist ja die Berufen. Wir sind berufen, heilig zu wandeln. Und wie kann man das machen? Ein neuer Mensch forscht im Wort, wächst im Glauben. Bleibt nicht stehen, weil er vielleicht sagt, vor 5 Jahren habe ich einmal die Bibel durchgelesen, das reicht jetzt aus. Ich habe alles schon über alle Themen der Bibel einmal drüber geschaut. Nee, es ist nicht so, sondern er muss immer wieder wachsen. Das Wort Gottes ist unerschöpflich an Weisheit. Und da soll derjenige auch dann wachsen im Glauben. Noch ein Kennzeichen des neuen Menschen ist, wir hatten ja vorhin erwähnt, mit der Zeichen der Zeit, wie es momentan ist. Und da es ja die Zeit nicht viel momentan ist, vielleicht, wir wissen nicht, wie lange wir es noch haben, sollen wir die Zeit auskaufen. In Epheser 5, Vers 16 lesen wir das, wenn jemand das aufschreiben möchte. Womit füllen wir unsere Zeit? Wir kennen uns ja oft mit vielen anderen Sachen, weltlichen Sachen, viel besser als mit dem Wort Gottes. Ich habe mich eine Zeit lang ganz viel mit Sport ausgekannt, immer noch, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist dann die Sache, wie viel Zeit verbringt man mit anderen Dingen und nicht mit dem Wort Gottes? Was machen wir da mit unserer Zeit? Gestern hatte ich nochmal drüber nachgedacht und dachte ich, was wäre, wenn das Internet zum Beispiel einfach abgeschaltet wäre? Das wäre ja so wie ein Zustand wie in den 90er Jahren, ja? Da ist ja so ein bisschen das Internet etabliert. Was wäre dann, wenn das Internet nicht mehr gäbe? Ich denke mal, das kann man sich gar nicht vorstellen mehr. Wie viel Zeit man da verbringen kann, auch wenn es vieles Gutes hat, das Internet. Wir schauen, denke ich mal, alle sehr viel von uns, viele Vorträge und Predigten online und lesen auch Literatur. Aber womit füllen wir zum Beispiel unsere Zeit damit? Was tun wir damit? Ein Kennzeichen des geistlichen Lebens sollte das sein, geistlicher Umgang mit der Zeit. Noch ein Kennzeichen sollte es zu tun sein mit der Mitarbeit im Reich Gottes. Wenn wir dann eine neue Kreatur sind in Christus, eine neue Schöpfung, sollten wir unsere Zeit, wie auch vorhin erwähnt, und Gaben und Talente, die der Herr gibt, mit im Reich Gottes anwenden. Wir haben oft viele Ausreden. Wir sehen auch in der Bibel, dass wir viele Männer Gottes und Menschen generell Gottes viele Ausreden hatten, wie ein Mose nicht reden konnte vielleicht, ein Jeremia war zu jung, ein Jona ist weggerannt und viele andere Beispiele. Was ist oft unsere Ausrede, dass wir nicht im Reich Gottes mitarbeiten? Sind wir da nicht dankbar für unseren Herrn Jesus, der sein Opfertod am Kreuz für alles für uns gab? Er sagt uns ja, die Ernte ist groß, und die Arbeit, es gibt wenig Mitarbeiter. Damit können wir Gott verherrlichen mit unserem Dienst. Wir sollen keine Ausrede haben, vielleicht weil uns etwas nicht passt oder die eine Aufgabe ist für uns dann nicht passend genug und gefällt uns nicht, sondern wenn wir uns da investieren, dann zeigt uns dann schon Gott unseren Platz in der Gemeinde, in der Mitarbeit, ob es jetzt vielleicht lokal ist oder draußen in seiner Nachbarschaft vielleicht, ist man ein Licht und arbeitet dort missionarisch und erzählt vom Wort Gottes. Ja, und dazu lesen wir auch eine Stelle von 1. Petrus, vielleicht habt ihr das noch aufgeschlagen, ein paar Seiten weiter, Kapitel 4. Da geht es dann um die Mitarbeit, das möchten wir dann zusammen lesen, wie wir einander dienen sollen, als gute Verwalter. Vers 10, 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ja, so wollen wir dienen einander. Danach steht es auch, dass man das alles tut für die Herrlichkeit von Jesus Christus. Ihm sollen wir die Ehre geben, auch wenn wir was tun, sollen wir nicht unsere eigene Ehre suchen. Die Frucht ist des Geistes, nicht unsere Frucht. Der Geist gibt uns dann die Frucht und so ein Mensch, der in der Gemeinde ist, hat diese Kennzeichen, hat auch noch ein anderes Kennzeichen, ist, er hat eine dankbare Haltung im Leben. Er ist dankbar für das, was er hat. Wir leben sowieso im Überfluss, das hatten wir auch letzte Woche gehört. Wir sind oft nicht genügsam und uns reichen nicht Sachen aus, die wir haben. Und noch ein Kennzeichen dazu, aber möchte ich nicht weiter eingehen. Ein geistlicher Mensch hat ein Herz für seine Mitmenschen, nicht nur im Dienst in der Gemeinde, sondern wir haben es ja gehört im Missionsgebet, man tut Fürbitte, also man betet für andere, man ist für sie da, nicht nur für Menschen der Gemeinde. Wir sollen ja zuerst den Hausgenossen Gottes da sein, aber nicht nur denen, sondern für andere Geschwister da sein, für sie beten und auch da keine Ausrede haben, vielleicht weil es uns nicht gut geht. Das mag auch vielleicht gut sein, aber da haben wir auch ein gutes Beispiel. Lagen wir ein paar Seiten zurück im Philipperbrief. Wir lesen heute einiges von den Briefen des Paulus. Im Philipperbrief ist ein schönes Beispiel, finde ich, wie er, der Paulus, im Gefängnis und was für eine Haltung er hatte im Gebet für seine Leser des Briefes da in Philippi. Philipper 1, ab Vers 3. Was für eine Haltung, obwohl es ihm nicht gut ging, und ich sage ja nicht, jeden von uns kann es mal nicht gut gehen und er braucht ein Gebet, aber sind wir dafür da, dass wir füreinander beten, füreinander da sind? Oder prägt uns oft unser eigenes Ego? Ab Vers 3, Philipper 1, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue. Ja, und so weiter geht es danach auch weiter. Ich lese auch doch noch weiter. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollendet wird bis auf den Tag Jesu Christi. Der Herr Jesus hat das Werk voll angefangen hat mit unserer Wiedergeburt und vollendet es auch. Und da sollen wir an unsere Geschwister denken. Vers 12 sehen wir dann auch, dass das alles, was Paulus erlitten hat, zum Evangelium dient. Ja, alles hat keine, war nicht umsonst, es war alles zur Herrlichkeit Gottes. Noch ein Kennzeichen ist, dass ein Heiliger, der so sich bezeichnen lässt, er prüft seinen Lebensstil. Ich habe vorhin ja erzählt, dass wenn wir lange im Glauben sind, wir sollen uns immer wieder weiter prüfen. Wir sollen uns prüfen in Erläuterung, wie wir leben, ob wir vielleicht eine Sünde in unserem Leben haben oder etwas, was uns plagt, was uns hindert, was den Geist dämpft, uns immer wieder weiter prüfen. Das lesen wir auch 2. Korinther 13, Vers 5, wenn jemand nachlesen möchte. Und man prüft sich immer wieder selber. Wie ist das Leben? Bin ich immer noch in dem Herrn? Eine dauerhafte Prüfung anhand des Wort Gottes, die der Geist immer wieder hervorbringt. Und da hatte ich ein Beispiel gehört, das fand ich interessant, aber stimmt vielleicht für jeden von uns, dass wenn wir Wenn es hell ist und dann ganz plötzlich dunkel, dann sehen wir nicht richtig, ja? Zum Beispiel, wenn man nachts aufsteht und muss vielleicht zur Toilette, dann sieht man erstmal gar nichts. Aber je länger man im Haus spaziert, also geht, man kennt ja seine Wohnung, es wird ja dann ein bisschen heller. Man gewöhnt sich an die Dunkelheit. Man gewöhnt sich an die Dunkelheit und vielleicht nicht komplett, aber man sieht dann mehr. Und das so als Gegenbeispiel, wir sollen uns nicht an die Sünde gewöhnen, beziehungsweise auch an die Sünde um uns. Wenn wir sehen, dass ein Bruder oder im Umfeld etwas Sündiges geschieht, wir sollen davon fliehen und hinweisen, dass es schlecht ist. Wir sollen uns prüfen anhand dem Wort und zeigen, dass dort etwas Schlechtes ist und uns immer wieder läutern anhand dem Wort Gottes, nicht dran gewöhnen daran. Im Jakobus 4, Vers 8 sagt der Jakobus, dass wir der Sünde fliehen. Wir sollen der Sünde fliehen, dem Teufel widerstehen, widerstehen dem Teufel und die Züchtigung des Herrn annehmen. Denn wen der Herr liebt, so wie ein liebender Vater, den züchtigt er. Das können wir einmal aufschlagen aus Hebräer 12, Vers 8. Fand ich passend. Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Also wenn wir uns nicht züchtigen lassen oder nicht diese Bereitschaft haben zur Läuterung, dann sind wir keine Söhne, keine Kinder Gottes. Also ist auch ein gutes Zeichen, dass wir Täter des Wortes sind. Das ist auch in Jakobus ein paar Seiten weiter. Täter des Wortes, uns unterwerfen dem Herrn Jesus Christus, nicht dem Satan, sondern dem Herrn und da bereit sind. Ja, bei diesen Menschen gibt es eine Veränderung, habe ich gesagt. Und als letztes Kennzeichen, wir haben das auch gehört im Missionsgebet, ist diese Bereitschaft von dieser lebendigen Hoffnung zu sprechen. Dieser Bereitschaft, die lesen wir im 1. Petrus 3, Vers 15. Schlagen wir einmal nochmal auf. 1. Petrus 3, Vers 15, da lesen wir: Ja, dass wir bereit sind, von dieser lebendigen Hoffnung zu sprechen. Und da ist nicht 1. Petrus 3, Vers 15, das ist ein anderer Vers, aber ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben richtig. Ja, sollen immer wieder bereit sein mit diesen Schuhen der Bereitschaft vom Evangelium, dass wir von dieser lebendigen Hoffnung zeigen und einen Mensch haben, da auch gegen die verlorenen Geschwister, ja, nicht nur für uns selbst, wir sollen ja nicht das Heil für uns selbst behalten und nichts davon erzählen. Immer wieder die Aufforderung, wir werden nicht müde, das zu sagen, denn wir können alle darin wachsen. Ja, es gibt bestimmt noch viele Beispiele mehr, die man sagen kann für ein geistliches Leben, das zu führen ist, für einen Menschen in Christus. Diese Gedanken hatte ich jetzt mitgebracht und zum Schluss noch welchen Grund wir das haben, das zu tun. Wieso haben wir so einen Grund? Wir haben den Grund in Jesus Christus, denn wir leben nicht mehr für uns selbst, wie Galater 2, 20 hier steht, sondern Christus lebt in uns. Was wir momentan leben im Fleisch, da leben wir für den Sohn Gottes und er ist der Grund unseres Lebens. In Kolosser 1, Vers 16, der bekannte Vers: Er hat alles gemacht und für ihn sind alle Dinge. Und er gibt uns dieses erfüllte Leben, nicht vielleicht Wohlstand oder Sicherheit unbedingt, aber ein erfülltes Leben. Das lesen wir in Johannes 10, Vers 10 zum Beispiel, wo er sagt, er gibt uns ein Leben in Fülle oder er gibt uns das lebendige Wasser, das wir brauchen. Er ist ein Grund dafür, dass wir geistlich leben, für seine Herrlichkeit, dass wir gottesfürchtig leben, gottesfürchtig, wie viele Menschen der Bibel gelebt haben, wie wir auch letzte Zeit gehört haben, dem Teufel widerstehen, denn wir sind am schmalen Weg eingegangen und es ist gut, dass wir da sind. Wir wissen es besser, wir sollen von dieser Hoffnung zeigen, wir wissen es besser, dass der breite Weg in die Hölle führt und da sollen wir anhand diesen Leben führen und das auch weiterhin sagen, solange wir bis zum Himmel schaffen, bis wir das Ziel erreichten und Werke der Buße tun, voll Heiligen Geistes werden. Und wir haben vorhin gelesen, ja bei Philippa, das angefangene Werk wird der Herr auch es vollenden. Da dürfen wir gewiss sein. Und noch eine schöne Ermutigung ist da auch, wie es in Römer 8 heißt, dass alle Dinge zum Besten dienen für die, die Gott lieben. Das ist eine schöne Verheißung, Ermutigung für uns alle. Ich hoffe, das können wir dann jeder von uns selber sagen. Das wünsche ich uns allen und ihm die Ehre in Ewigkeit, dem Herrn Jesus Christus. Amen.